Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Willkommen zu Folge 247 des Politik-Podcasts, dem Podcast aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Hier sprechen Korrespondenten, Korrespondentinnen über aktuelle politische Themen. Und heute wollen wir sprechen über die über das große Thema Migration in Anbetracht des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Wir wollen darüber sprechen, wie jetzt Europa, wie Deutschland, wie aber auch die Länder in Deutschland umgehen eben mit den Menschen, die jetzt aus der Ukraine nach Europa, in die EU und nach Deutschland kommen. Und ich habe die verschiedenen Ebenen schon genannt, über die wir sprechen. Und dafür sitzt jeweils hier eine Korrespondentin. Hier im Studio sitzt Katharina Amberger. Ich schaue auf die Bundesebene und mir gegenüber sitzt
Claudia van Laak, Land Berlin. Ich gucke darauf, wie Berlin gerade die vielen ukrainischen Flüchtlinge aufnimmt.
Und dann ist uns noch zugeschaltet
Caroline Born aus Brüssel. Ich habe die europäische Perspektive auf das Thema.
Caro, wir wollen bei dir jetzt gleich mal anfangen. Gestern, wir zeichnen jetzt auf am Freitag, den 4. März, gestern, 3. März, ist auf EU-Ebene eine Entscheidung gefallen, wie man mit Geflüchteten, die aus der Ukraine kommen, umgehen will. Kannst du mal erläutern, was jetzt da in Bewegung gesetzt worden ist?
Ja, das Ganze ging eigentlich schon los am Wochenende. Da gab es schon mal ein erstes Sondertreffen der Innenminister, wo man schon mal so einen Stimmungstest gemacht hat. Würde das denn klappen, dass man sich auf eine Richtlinie einigt? Die Richtlinie ist für Fälle, in denen es einen sogenannten Massenzustrom gibt, geeignet. Ist entstanden nach den Balkankriegen in den 90er Jahren. Und soll vor allem dazu dienen, dass die nationalen Asylsysteme nicht überlastet werden. Und im Moment ist es ja so, dass Ukrainerinnen und Ukrainer visumsfrei einreisen können in die EU bis zu 90 Tage lang. Und da hat die zuständige EU-Innenkommissarin aber schon sehr früh gesagt, wir müssen uns vorbereiten, was ist denn ab dem 91. Tag? Und deswegen hat man gesagt, man aktiviert diese Richtlinie. Das ging auch jetzt alles total schnell. Die Kommission, die dafür zuständig ist, hat es vorgeschlagen am Mittwoch bereits. Und dann haben sich die Innenminister gestern darauf geeinigt. Man hätte auch darauf, man hätte damit gerechnet, dass das Ganze noch einen Tick länger dauert. Aber die Botschafter haben dann den Text auch in der Sondersitzung soweit fertig gemacht. Und jetzt hat man eben beschlossen, dass Menschen aus der Ukraine einen vorübergehenden Schutz erhalten. Der geht erst mal ein Jahr, kann aber bis zu 3 Jahre verlängert werden. Und dann, dafür müssen sie eben nicht in ein Asylverfahren rein. Sie können es zusätzlich machen, wenn sie es möchten. Aber weil solche Asylverfahren oft langwierig sind, sagt man, man verzichtet darauf. Und diese Richtlinie garantiert den Flüchtlingen quasi gleiche Rechte in allen EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, sie dürfen arbeiten, zur Schule gehen, Sozialhilfe bekommen sie, auch Zugang zur Krankenversicherung. Also einheitliche Regeln für
alle. Das Interessante ist ja auch, du hast jetzt die Ukraine erwähnt, die mit einem biometrischen Ausweis hier 90 Tage in der EU bleiben können, visafrei. Aber in der Ukraine sind ja nicht nur Menschen, die in ukrainischen Pass haben, sondern in der Ukraine wohnen ja auch, also haben wir gesehen, Studenten aus vielen Ländern der Welt. Es sind dort auch Menschen, die in der Ukraine Asyl bekommen haben. Und das war ja schon eine Frage, kriegen die denn auch einen entsprechenden Schutzstatus oder diesen vorübergehenden Schutz, den man jetzt da in Gang setzt? Worauf hat man sich da geeinigt?
Ja, das wollte man gestern bei dem Treffen erstmal oder bei der Pressekonferenz gestern Abend gar nicht so genau sagen. Also der französische Innenminister hat das eigentlich alles der Kommissarin Ylva Johansson überlassen, da jetzt Klartext zu reden.
Also die zuständige Kommissarin für Flüchtlinge, ne? Und wir innen
dann. Genau. Das ist ihr Thema. Der ganze Migrationspakt liegt auch bei ihr. Und sie hatte das ursprünglich so vorgeschlagen, dass auch Menschen, die jetzt keinen langfristigen Aufenthaltsstatus in der Ukraine haben, dass die alle darunter fallen. Also auch zum Beispiel die Menschen, die in der Ukraine Asyl beantragt haben. Jetzt ist es aber erstmal so, dass man sagt, nur die ukrainischen Staatsbürger fallen unter den Schutz dieser Richtlinie und die Mitgliedstaaten können dann selber entscheiden, ob die sogenannten Drittstaatler auch darunter fallen, Die Kommission hat zwar gesagt, naja gut, die mit einem langfristigen Aufenthaltsrecht, die sollen eigentlich auf jeden Fall drunter sein. Bei denen mit kurzfristigem Aufenthaltsrecht, also zum Beispiel die Asylbewerber, über die da viel gesprochen wurde, die fallen nicht darunter und die müssten dann wiederum Asyl beantragen in der EU, beziehungsweise bei den Studenten. Es wird ja viel von indischen Studenten gesprochen, die sich in der Ukraine befinden. Denen würde die EU dann helfen, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren, weil man sagt, bei denen ist es ja möglich. Und alle anderen, da ist es eben noch nicht ganz klar, weil das jetzt den Staaten so ein bisschen offen gelassen wurde, auch weil da einige drauf gedrängt haben, dass es eben nicht für alle gilt. Da ist es noch etwas unklar, weil das denen dann selber obliegt. Wir haben das gestern auch gehört, dass zum Beispiel der österreichische Innenminister gesagt hat, nein, wir nehmen jetzt nur die ukrainischen Kriegsflüchtlinge, also damit meint er nur die Staatsbürger der Ukraine. Wir wollen das Ganze schnell machen, wenn wir da jetzt auch die Drittstaatsangehörigen mit einbeziehen. Dann ist es wieder was ganz was anderes, wohingegen Jean Asselborn aus Luxemburg gesagt hat, wir dürfen keine Apartheidszüge spielen lassen, also dass alle Menschen aus der Ukraine, egal welche Sprache sie sprechen, egal welche Religion sie haben, jetzt den Schutz brauchen. Es ist so, dass alle erstmal reingelassen werden in die EU, aber dann eben unter einen anderen Schutz quasi fallen. Also es ist nicht so weitreichend, wie man sich ursprünglich, wie es ursprünglich von der Kommission geplant war. Aber ich glaube, dadurch, dass man sich gestern eben auch flott einigen wollte, hat man dann diesen Kompromiss gefunden, damit man sich am Ende eben auch hinstellen kann und sagen kann, wir haben jetzt eine sehr einige und geschlossene Lösung gefunden, was ja jetzt auch schon die ganze Zeit so war, wenn man da Sanktionen gefällt hat und so weiter, dass man die Einigkeit demonstrieren wollte.
Das finde ich einen total interessanten Punkt, weil bei mir aufgefallen ist, am Hauptbahnhof, wo die vielen Züge ankommen aus Warschau und auch die extra Pendelzüge, die noch in Frankfurt-Oder eingesetzt sind, es sind ja in erster Linie Frauen und Kinder, aber die Männer, die kommen, sind eben nicht diejenigen, die einen ukrainischen Pass haben, weil die Männer werden ja auch dort behalten, die kämpfen jetzt. Und diejenigen, die ausgereist sind, ich gehe davon aus, dass das eben genau diejenigen sind, die keinen ukrainischen Pass haben. Und viele von denen sind auch so schnell ausgereist, weil sie eben keine Familien dort haben in der Ukraine. Ja, die sind als einzelne junge Männer dort, als Studenten vielleicht auch in einem Job dort, aber haben in der Regel keine Wurzeln da. Und was sie dann auch noch mal dazu gebracht hat, noch schneller auszureisen als die Ukrainer an sich, war so mein Eindruck.
Ja, da sind, ist ja auch, ne, also zwischen 18 und 60, die Männer müssen halt leider dort bleiben und tatsächlich ihr Land verteidigen, müssen dort dann kämpfen. Was natürlich eben genau zu dem führt, was du sagst, Claudia. Aber ne, es ist ja trotzdem, ja, habe ich mich gefragt, warum man auf EU-Ebene danach trotzdem nochmal so viel diskutiert hat oder diesen Punkt als so schwierig angesehen hat, weil man ja doch für diese Drittstaatsangehörigen einfach eine Lösung braucht. Also es ist ja doch sehr schwierig zu sagen, so, die einen lassen wir rein und die anderen können mal schön im Kriegsgebiet bleiben, selbst wenn sie nicht in ihr Heimatland zurückreisen können, weil sie gar nicht vielleicht rauskommen aus der Ukraine mit einem Flugzeug, weil sie aufgrund eben eines Schutzstatuses, weil sie einen Asylstatus haben, überhaupt gar nicht erst in ihr Heimatland können. Also das fand ich interessant, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das trotzdem nochmal so ein Riesenthema war auf EU-Ebene.
Ja, ich glaube, das ist eben immer so ein bisschen, also das schwingt ja immer mit bei der ganzen Thematik, wenn es um Geflüchtete geht. Und jetzt war man sich ja sehr einig, wenn es um die Flüchtlinge aus der Ukraine geht. Aber ich glaube, da zeigt sich dann eben auch nochmal, dass man da dann doch eine andere oder eine unterschiedliche Einstellung hat, wie offen man sich zeigt. Und man sagt da zwar eben auch Hilfe zu, dass man hilft, in die Herkunftsländer zurückzukehren, also den Menschen, die eben können, dass sie zurückkehren können. Aber ja, bei allen ist es nicht möglich und denen ihre Situation ist etwas unklar jetzt.
Aber das könnte ja dann dazu führen, dass Deutschland jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir geben denen auch diesen Status. Polen sagt nein und dann kommen sie alle hierher, oder? Wie schätzt du das ein, Katharina?
Also ich weiß tatsächlich nicht, wie Polen das jetzt macht, aber Deutschland zum Beispiel sagt, dass es drei Gruppen gibt von Leuten, die jetzt diesen Status bekommen. Bei uns ist das geregelt im Aufenthaltsrecht. Da gibt es diesen Paragraphen 24, da hat die Innenministerin schon relativ früh angekündigt, dass man den tatsächlich auch aktivieren möchte, wenn die EU diesen in Anführungsstrichen Massenzustrom, das ist wirklich ein antiquiertes Wort, wenn die den feststellen und diesen vorübergehenden Schutzstatus aktivieren. Und da steht nicht drin, welche Gruppen da dann tatsächlich den vorübergehenden Schutz bekommen. Das muss dann ja nochmal festgelegt werden. Und da gibt es eben diese drei Gruppen. Das eine sind ukrainische Staatsangehörige und Familienangehörige. Dann gibt es noch diejenigen, die aus Drittstaaten sind oder staatenlos sind und Daueraufenthaltsrecht in der Ukraine haben. Und dann diejenigen tatsächlich mit internationalem oder nationalem Schutzstatus in der Ukraine. Also das heißt tatsächlich auch diejenigen, die anerkannte Asylbewerber in der Ukraine sind. Die Frage ist ja dann, was passiert mit denjenigen, die möglicherweise einen Antrag gestellt haben, die noch keinen solchen Schutzstatus haben, die werden dann in Deutschland wahrscheinlich auch nochmal einen entsprechenden Antrag stellen müssen. Ist die Frage, ob das nochmal, ja, ob das überhaupt in der Masse, selbst wenn das passiert, was du sagst, Claudia, ob das in der Masse nochmal so einen großen Unterschied macht, weil es sind ja wirklich zum Großteil eben Menschen, die einen ukrainischen Pass haben oder die eine andere Art von Aufenthaltsstatus haben. Da wird die Masse derjenigen, die wirklich einen ungeklärten Status haben, sehr gering sein. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch überhaupt kein Problem ist. Interessant ist in Deutschland übrigens dieser Paragraph, der sagt auch aus, und das finde ich ganz interessant nochmal, wie das dann mit Verteilung ist innerhalb des Landes, wie das ist mit Arbeiten, mit Leistungen. Und also zum Beispiel gibt es eine Art Residenzpflicht für diejenigen, die jetzt hierher kommen. Also außer sie kommen natürlich bei Verwandten unter so, aber wenn die einen vorübergehenden Schutz haben und verteilt werden, dann haben sie kein Recht zu sagen, ich würde aber statt in Bayern lieber in Niedersachsen wohnen. Außer man findet dann dort möglicherweise Arbeit. Was noch geklärt werden muss, sind sowas wie Sozialleistungen und so. Das kann auch dann alles erst richtig anlaufen, wenn dann auch tatsächlich das Ganze in Kraft ist. Das ist ja auch noch nicht alles in Kraft. Und dann wird sich auch noch die Frage stellen, und da kannst du vielleicht, Claudia, auch dazu was sagen, wie das finanziert werden muss. Genau. Denn die Länder werden ja, und das hat man schon gehört aus Brandenburg unter anderem, sagen, wir können das nicht alleine stellen, wir wollen tatsächlich wieder, wie schon 2015, Geld vom Bund.
Ja, das ist so, dass da die Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping von der Linken hat schon seit einigen Tagen sozusagen flehentlich sich an den Bund gewandt und gesagt, brauchen wir jetzt diese schnelle Klärung, welcher Status, und B, brauchen wir Unterstützung. Und damit meinte sie natürlich finanzielle Unterstützung. Im Moment ist es so, dass Berlin die allermeisten Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen hat in den nächsten Tagen. Also meine Beobachtung ist, dass Berlin da so ein bisschen so eine Drehscheibe geworden ist. Ich habe auch gestern beobachtet vor dem Hauptbahnhof, da sind auch Shuttlebusse angekommen von der polnisch-ukrainischen Grenze. Das waren jetzt keine freiwilligen Helfer und keine Hilfsorganisationen. Ich glaube, das waren einfach so Taxiunternehmen, die sich wahrscheinlich die Fahrt haben gut bezahlen lassen, die aber auch hin und her fahren zwischen der polnisch-ukrainischen Grenze und dem Hauptbahnhof und die Leute am Hauptbahnhof abgesetzt haben. Und die sind von dort aus entweder weitergefahren in andere europäische Länder oder andere deutsche Städte oder haben sich eben auch hier in Berlin registrieren lassen. Wir haben gestern 6.500 Menschen gehabt.
Kannst du mal sagen, wie die Situation in Berlin ist? Also Claudia und ich sind hier. Wir sehen im Moment, du warst selber vor Ort. Ich habe die Bilder vor allem auch im Netz ganz viel gesehen. Menschen, die hier am Hauptbahnhof ankommen, Menschen, die helfen, die Schilder hochhalten, wen sie aufnehmen können. Viele, die spenden, viele Freiwillige an diesem riesen Berliner Hauptbahnhof, die dort diese Spenden verteilen, die Menschen aufnehmen, ihnen helfen. Wie ist es da abgelaufen? Wie beurteilst du die Situation gerade? Also kommen da so viele Menschen, dass auch möglicherweise die Aufnahmeeinrichtungen überlastet sind? Was werden wir die nächsten Tage auch erleben?
Also wir haben ja hier in Berlin ein sogenanntes Ankunftszentrum in Berlin-Reinickendorf im Norden auf dem Gelände einer ehemaligen Nervenklinik. Dieses Ankunftszentrum ist dafür da, die Menschen zu registrieren. Und bei den aktuellen Zahlen ist es wohl so, dass der Senat vermutet, dass nur ein Drittel derjenigen, die nach Berlin kommen, sich auch dort registrieren lassen. Und das waren gestern 6.500. Das heißt, es sind dann fast 20.000 Menschen gestern angekommen, was eine Kleinstadt ist, muss man sich mal vorstellen. Die Organisation ist so, dass bis gestern tatsächlich wirklich alles von Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt wurde. Unglaublich gut organisiert, wie ich fand. Die haben sich alle organisiert in Gruppen, in erster Linie über Telegram, Chatgruppen. Und ich habe weder, also gestern, Leute vom Senat vor Ort gesehen, noch vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, noch die großen Wohltätigkeiten.
Frau Kiffey war mal vor Ort, oder?
Ja, gestern Abend spät, dann um 22:30 abends. Noch waren die großen Wohltätigkeitsorganisationen vor Ort. Aber natürlich kann man nicht sagen, die legen da einfach die Hände in den Schoß. Natürlich ist die Senatsverwaltung von Frau Kipping und auch dieses Landesamt, die sind damit beschäftigt, die Leute unterzubringen. Die müssen irgendwo schlafen. Dieses Ankunftszentrum ist total überlaufen. Und gestern Abend noch haben die organisiert in Kürze Unterkunftsmöglichkeiten in Brandenburg, ich glaube auch in Niedersachsen und auch in Sachsen. Das heißt, ein Teil derer, die gestern angekommen sind, wurden mit Bussen weitertransportiert, weil es nicht möglich war, so viele in Berlin unterzubringen. In der letzten Woche oder in dieser Woche sind 10 neue Unterkünfte eröffnet worden, besser gesagt reaktiviert. Zum Teil so Containerdörfer, die leer standen, die sind jetzt in kürzester Zeit reaktiviert worden, was auch eine Menge Arbeit bedeutet, weil man muss auch einen Träger haben. Wo soll das Personal so schnell herkommen? Also ich würde nicht sagen, der Senat hat da die Hände in den Schoß gelegt, aber was den Hauptbahnhof angeht, das war bis gestern. Heute soll das anders werden. Heute will der Senat dort auch ein großes Zelt aufbauen. War bis gestern nur ehrenamtlich organisiert.
Glaubst du denn, dass Berlin das stemmen kann? Oder werden wir wieder so Bilder sehen, wie wir das schon mal hatten 2015, wo die Menschen wirklich vom Lageso, also dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, da gecampt haben auf der Straße. Schreckliche Zustände waren das ja.
Das hängt davon ab, wie viele kommen. Also das, glaube ich, kann niemand im Moment so sagen. Wenn jetzt heute 10.000 kommen, morgen 10.000, übermorgen 10.000, dann ist es natürlich wichtig, dass sich da auch Berlin mit den anderen Bundesländern unglaublich schnell vernetzt und sagt, nehmt uns ein paar Busse ab. Ja, wenn die natürlich Nein sagen, dann hat Berlin ein Problem. Aber ganz wichtig ist, dass jetzt das Land Berlin auch mit den anderen Bundesländern da ins Gespräch geht und zwar sehr schnell.
Die ja alle schon Aufnahmebereitschaft signalisiert haben. Über die neue Solidarität können wir auch gleich nochmal sprechen. Ich würde noch eine Sache gerne ansprechen, weil es gab gestern Berichte, dass die Züge, die ja von Polen kommen, die fahren über Frankfurt-Oder an der deutsch-polnischen Grenze und dass dort Menschen, also People of Color, Black People of Color, also Menschen, die schwarz sind, rausgeholt worden sind aus den Zügen von der Bundespolizei und die anderen weiterfahren durften. Und ich weiß nicht, Claudia, hast du das am Bahnhof auch gehört? Also wir waren nicht dort, wir können es nicht bestätigen.
Also ich habe es gehört, also es waren einige Schwarze dort, ja, die habe ich gesehen. Die haben mir erzählt, dass sie Probleme hatten, überhaupt in den Zug reinzukommen. Also, dass es da, ich weiß nicht, wer versucht hat, sie davon abzuhalten, überhaupt in den Zug einzusteigen. Und dass es Grenzkontrollen gab, ja. Aber sie sind nicht rausgewunken worden. Aber der Zug, den ich beobachtet hatte, der hatte fast anderthalb Stunden Verspätung aufgrund der Grenzkontrollen.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich nochmal so Fragen, die kommen werden. Also, dass diese Züge an der Grenze wahrscheinlich kontrolliert werden, würde ich sagen, ist ein relativ normaler Vorgang, wenn der Zug dort hält, auch wenn wir keine direkten Binnengrenzkontrollen haben. Und dann ist es halt wahrscheinlich eine Frage, was ist dann der Grund der Bundespolizei? Soweit ich gelesen habe, sagt sie hat die Leute rausgeholt, die keine Papiere hatten oder wo der Status sozusagen nicht hundertprozentig geklärt war, dass man den dort feststellen kann. Das können wir natürlich so jetzt nicht bestätigen, aber das muss man dann, glaube ich, auch nochmal sich über die Zeit angucken.
Ich war nicht vor Ort, das kann ich nicht, ich nicht einschätzen.
Caro, du wolltest
noch. Wir hatten ja hier auch die Berichte, dass es auch, wenn die Menschen aus der Ukraine rauskamen, dass es da auch schwarze Menschen gegeben haben soll, die Probleme gehabt hätten, über die Grenze gelassen zu werden. Aber das ist eben, wie Claudia auch schon dieselbe Situation hatte, man ist nicht da, man kann es nicht überprüfen. Die Kommissarin war vor Ort, hat gesagt, nee, sowas hat sie nicht gesehen. Auch der UNHCR-Sprecher konnte das nicht bestätigen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, naja, das könnten auch russische Desinformationskampagnen sein, die da Rassismus suggerieren würden, also dass das Russland so streuen würde. Also ja, es ist, glaube ich, gerade einfach das Problem, dass so viel passiert und ja, auch einfach so die Zahlen so hoch sind, dass man gar nicht überall alles mitbekommen kann.
Ja, ich glaube auch, dass ein Problem ist dann eben diese Fragen, die wir vorhin gerade hatten. Ne? Wer hat welchen Status in der Ukraine und wie wird dann hier in Deutschland mit den Menschen umgegangen? In der EU, welche Möglichkeiten bekommen sie hier? Müssen sie ja nochmal einen Asylantrag stellen, irgendwo speziell nochmal registriert werden? Erfahren sie unter diesen vorübergehenden Schutz? Alles Dinge, die sicher auch dazu führen, dass eben Kontrollen anders durchgeführt werden, je nachdem, was in deinem Ausweis dann drinsteht und welchen Status du hast. Caro, du hast ja gesagt, dass da alle Länder jetzt mitgezogen haben bei diesem vorübergehenden Schutz, bei der Aufnahme von Menschen, die aus der Ukraine kommen. Das ist ja auch eine ganz interessante Sache dahingehend, dass wenn es um die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen zum Beispiel aus Syrien, aus Afghanistan, aus vielen anderen Ländern geht, die Solidarität in der Europäischen Union nicht sonderlich groß ist. Dass es Länder gibt wie Ungarn, die sagen, bei uns kommen keine Leute rein. Und dass das ein Riesenproblem seit Jahren ist. Woher kommt jetzt diese neue Solidarität?
Ja, und es sind ja eben genau die Länder, die sich immer geweigert haben, Flüchtlinge aufzunehmen, die jetzt die Menschen aus der Ukraine sehr herzlich, sehr warm willkommen heißen. Es gibt da, glaube ich, mehrere Punkte. Zum einen, wir haben, weil du jetzt Ungarn gerade schon angesprochen hast, Viktor Orban, der an die Grenze gereist ist und groß verkündet hat, wir lassen jeden rein, ob mit oder ohne Papiere. Und der aber sonst ganz andere Töne anschlägt, wenn es um Geflüchtete geht. Und darauf wurde er sogar auch angesprochen, dass es sehr anders aussehen würde, wenn die Menschen aus Afghanistan zum Beispiel oder aus Syrien kommen würden. Und er hat es eigentlich relativ deutlich gesagt in dem Interview, dass er einerseits sagt, naja gut, das eine sind Muslime, die ein besseres Leben suchen und das andere wären Ukrainer, die vor Krieg flüchten. Also ich glaube, da wird schon, also von Orban da sehr stark der Unterschied gemacht, welche Wahnsinn. Flüchtlinge kommen.
Wahnsinn ist,
genau, es ist ja auch ein Krieg in Syrien. Ja. Also.
Ja, und ich glaube, da fühlt man sich, glaube ich, manchen Menschen einfach nicht so nahe. Also hier gibt es auch schon die Warnungen, dass man nicht unterteilt in Flüchtlinge erster und zweiter Klasse. Und ich glaube, diese plötzliche Geschlossenheit und gerade, dass eben die Länder, die sich sonst so weigern, jetzt bereit sind, so viele Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, könnte eben auch noch den Grund haben, dass man die ganze Zeit in der EU ja streitet über eine Reform des Asyl- und Migrationspakts, darüber, ob man Flüchtlinge vielleicht nach Quoten verteilen soll, also dass die Staaten verpflichtet werden, so und so viel anzunehmen, eben um die südlichen Länder zu entlasten, in denen normal viele Geflüchtete ankommen. Und dass es natürlich jetzt sein könnte, dass Polen und Ungarn sagen, nee, wir müssen gar keine Menschen aus der Ukraine verteilen, weil sie Angst haben, dass ihnen sonst quasi der Verteilungsschlüssel sozusagen durch die Hintertür kommt. Also das ist, glaube ich, nochmal ein spannender Punkt, dass die Staaten sich da jetzt quasi so gedreht haben bei den Flüchtlingen aus der Ukraine. Und was ich auch noch einen Punkt finde, der ganz spannend ist, der jetzt so ein bisschen weggeht von dem Thema, aber dass natürlich die ganze Zeit schwelt in der EU dieser Streit um den Rechtsstaatsmechanismus, dass man eben auch darüber nachgedacht hat, jetzt neulich mit dem Urteil, ob man ihn auslösen soll, ob da Ungarn und Polen womöglich Fördergelder gestrichen werden wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit und dass das sich jetzt nochmal ganz neu stellt, die Frage, ob man da eben das macht oder ob man sagt, naja gut, diese Länder leisten gerade so viel mit den Flüchtlingen, vielleicht wird der jetzt dann eben doch nur nicht aktiviert. Das wäre der Kommission wahrscheinlich ganz recht, die das sowieso noch nicht machen wollte vor der Wahl in Ungarn. Aber ich glaube, das sind alles so Sachen, die da immer im Hintergrund eigentlich mitschwingen, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich nicht gerade die größte Aufmerksamkeit haben, weil natürlich,
Und glaubst du, dass das, was jetzt sozusagen Ungarn und Polen als eine Art Befürchtung haben, was aber von anderen geradezu befürwortet wird, ist, dass eben jetzt diese Situation möglicherweise auch nochmal eine Auswirkung haben wird auf das angestrebte gemeinsame europäische Asylsystem, das ja dann eben vielleicht auch einen Verteilungsmechanismus vorsieht?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man damit dann deswegen weiterkommt. auch wenn das natürlich jetzt viele hoffen, dass man sich dann auch dort solidarisch zeigt. Die französische Ratspräsidentschaft hat da ja auch einen Aufschlag gemacht, dass man das Ganze so Schritt für Schritt einführt, so eine neue Form der Solidarität, an der sich jetzt alle Staaten beteiligen sollen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, da ist der Streit so festgefahren, dass man sich da jetzt nicht aufeinander zubewegt. Und man muss wirklich sagen, jetzt im Moment, was unter dieser Richtlinie passiert, das ist alles freiwillig. Das heißt, das muss noch gar nichts heißen. Und ich glaube, da ist diese Trennung, die ich vorhin erwähnt habe, die man da sieht, einfach so stark, dass man eben jetzt sagt, naja gut, das sind teilweise unsere Nachbarländer. Natürlich nehmen wir die Leute auf, aber dass man sich deswegen noch lange nicht aufnahmebereit zeigt gegenüber anderen Menschen.
Das mit den Nachbarländern ist ja am Ende das auch, was man selbst verlangt, ne? Also, dass wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, dass dann oft hier die Rede davon ist, die Leute sollen bitte in die Nachbarländer gehen. Gleichzeitig ist es natürlich schon auch, schwierig. Also, ich weiß gar nicht so recht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber dass ein Land eben sagt, wir nehmen nur bestimmte Geflüchtete auf und die anderen sind uns, wie du sagst, nicht so nah, aber eigentlich steckt dahinter ja dann eben auch ein Rassismus, ein antimuslimischer Rassismus oft auch in Teilen, und das ist, das für weiter in Zukunft für Europa und eben in Bezug auch auf gemeinsames europäisches Asylsystem und so, sind das auch keine immer guten Vorzeichen, so groß wie die Solidarität jetzt ist.
Ja, ich glaube, es mag jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter weg scheinen, aber die letzten Diskussionen, die wir halt hier in Europa hatten, die gingen darum, soll die EU Geld für Zäune und Mauern an den Außengrenzen bezahlen. Also da standen die Zeichen wirklich noch sehr deutlich auf Abschottung, und immer mehr Staaten haben sich eben dieser Forderung angeschlossen, dass man Geld geben soll, um die Außengrenzen noch mal stärker hochzuziehen. Und ich glaube, das ist im Moment eher die vorherrschende Stimmung, die in der EU da gerade herrscht. Deswegen glaube ich nicht so wirklich dran, dass man da jetzt weiterkommt im Moment.
Ich bin auch tatsächlich mal gespannt, wie das auch noch mal in Deutschland eine Debatte werden wird. Die Frage, wie groß ist die Solidarität? Wen empfängt man wie hier? Ich weiß nicht, Claudia, du warst 2015, glaube ich, auch am Bahnhof und so als Geflüchtete.
Also ich habe den Eindruck, dass da kein Unterschied ist, kein großer. Also was ich sehr spannend finde gerade im Moment, dass sehr viele Flüchtlingsinitiativen und Leute, die ich aus der Zeit noch kenne, 2015, 2016, die sich inzwischen anderen Themen zugewandt haben, die haben alle ihre Initiativen wieder reaktiviert und gesagt, wir legen jetzt wieder los. Also es sind im Grunde dieselben Akteure zum großen Teil wie vor 5, 6 Jahren. Die haben jetzt auch ihre Online-Werkzeuge wieder reaktiviert, ihre Volunteer-Planners. Und die sind jetzt mit derselben Intensität, finde ich, unterwegs wie 2015, 2016. Also ich habe da keinen Unterschied feststellen können.
Ja, ich bin gespannt, wie das auf politischer Ebene noch weitergeht. Jetzt sagen die Länder ja alle, sie sind sehr aufnahmebereit. Die Bundesländer wollen Menschen aufnehmen, wie das dann tatsächlich in der Praxis aussieht, wie das dann auch möglicherweise mit den Kosten nochmal eine Rolle spielt. Glaube ich, muss man in den nächsten Wochen einfach mal sehen, wenn der Mechanismus dann auch richtig in Gang kommt.
Und wenn wir wissen, wie viele Menschen kommen, ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Also das, wie groß die Aufnahmebereitschaft ist, hängt auch davon ab, wie viele kommen.
Ja, also wir hatten ja im Vergleich dazu in Deutschland 2015 Akteure auf der politischen Ebene, die am liebsten die Grenzen komplett zugemacht hätten und gesagt hätten, wir lassen einfach niemanden mehr rein, das sieht man jetzt nicht. Wie das, also genau, das wird sicher auch nochmal eine Rolle spielen, wie groß wird die Zahl und wie groß wird dann auch, also wie sehr wird dann auch nicht nur innerhalb Deutschlands verteilt, sondern möglicherweise innerhalb Europas eben nochmal weiter verteilt, und da scheint ja auch die Bereitschaft größer zu sein.
Ich finde es auch gerade, nochmal Stichwort 2015, einfach unglaublich, dass man da ungefähr 1 Million hatte, die in dem gesamten Jahr gekommen ist, und dass man jetzt einfach davon ausgeht, dass Millionen kommen und das vielleicht noch nicht mal in einem Jahr, also dass das einfach nochmal eine ganz, ganz andere Dimension sein wird.
Ja, viel Fragen, glaube ich, die noch offen sind bei dem Thema und wo wir dann sicher nochmal die Möglichkeit haben werden, einen Podcast zu machen und genau über diese Fragen zu sprechen und uns anzuschauen, wie das weitergegangen ist bei diesem Thema Migration, Geflüchtete. Wir machen mal einen Punkt an dieser Stelle und verabschieden uns, sagen Tschüss nach Brüssel.
Ciao, bis bald.
Genau, und auch Berlin verabschiedet sich.
Ja, ciao.
Und wir sagen Danke fürs Zuhören. Rückmeldungen wie immer gerne unter politikpodcast@deutschlandfunk.de.